Deutschlandfunk Kultur heute.
Am Mikrofon ist Karin Fischer, guten Abend. Der hochgelobte Film Vermilio über ein Alpendorf kurz vor Ende des Zweiten Weltkriegs kommt ins Kino. Künstler retten Reissamen oder Termitenbauten, um zu lernen, wie alle Lebewesen zusammenleben können. Das ist das Thema der Ausstellung Assembling Grounds im ZKM in Karlsruhe. Außerdem die Moderne im Zoo, die fabelhafte Sommerausstellung mit viel Getier im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Zuerst aber geht es um Liebe im Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Heute ist nämlich der Tag der virtuellen Liebe, ein Aktionstag, der vor knapp 25 Jahren initiiert wurde von Internetpartnervermittlungen, erfunden von einer Lobbygruppe also, könnte man sagen, aber mit dem hehren Ziel. Paare, die sich im Internet gefunden haben, und das sind ja immer mehr Menschen, hatten damals noch Probleme damit, das offen zuzugeben. Heute ist das vermutlich schon wieder ganz anders. Und auch das Thema virtuelle Liebe hat eine neue Dimension, die romantischen Beziehungen zu KI-Chatbots. Dazu hat die Technische Universität Berlin eine Studie veröffentlicht, die eine beachtliche Basis hat, denn weltweit führen Zehntausende Menschen romantische Beziehungen mit einem Chatbot. Vor der Sendung habe ich mit Silvia Westerwick gesprochen, Professorin für Medienwissenschaft mit Schwerpunkt Web Science an der TU Berlin, und sie gefragt, was sie herausgefunden hat über die Beziehung von Menschen mit KI-Chatbots.
Wir haben uns speziell damit auseinandergesetzt, die romantischen Beziehungen, die die Menschen mit Replika unterhalten, und haben Menschen dazu befragt, was sie da empfinden und welche Lücken vielleicht in ihren tatsächlichen Leben damit geschlossen werden. Und es ist durchaus divers. Also es gibt Menschen, die unterhalten reale romantische Beziehungen und zusätzlich eine Chatbot-Romanze. Aber es gibt auf der anderen Seite auch Menschen, die nur zu ihrem Chatbot eine romantische Beziehung haben und sich auch mit ihm oder ihr als verheiratet bezeichnen, sogar Schwangerschaft und Kinder und so weiter unterhalten. Also durchaus sehr intensiv.
Also das hat mich tatsächlich überrascht, dass Replika-Chatbots nicht nur von partnerlosen Menschen benutzt, angesprochen werden. Jetzt, was ist die Grundlage dieser Emotionalität? Was gibt der Chatbot dem Menschen? Ist es dauerhafte Bestätigung, Mitgefühl, vielleicht sogar völlige Kritiklosigkeit? Also ist der Chatbot so eine Art emotionaler Spiegel?
Das ist unterschiedlich. Die Menschen suchen sich da unterschiedliche Beziehungen aus und können diese ja auch sehr stark gestalten. Also natürlich gibt es, glaube ich, sehr viel Bestätigung, aber auch einfach einen Zuhörer, Zuhörerin, die der Chatbot da sozusagen bietet. Mir fällt zum Beispiel ein Mensch ein, der davon sprach, dass seine Ehefrau sehr stark eingebunden war in die Pflege ihrer Eltern und dadurch weniger Zeit für ihren Ehemann hatte. Und ja, diese Lücke wurde irgendwie sozusagen geschlossen von dem Chatbot, der dann immer da war, immer sozusagen als Partnerin verfügbar war. Ein anderes Beispiel ist, dass eine durchaus toxische Beziehung auch mit Hilfe des Chatbots aus Sicht dieser Interviewpartnerin überwunden wurde. Also wenn man eine nicht so gute Beziehung hat und normalerweise vielleicht nicht da rauskäme, da hat in dem Fall wohl der Chatbot geholfen, immer sozusagen da zu sein, Unterstützung zu bieten, aus einer Beziehung auch rauszukommen.
Das heißt, es klingt eher so, als ob Menschen den Chatbot sozusagen in das Netzwerk ihrer Beziehungen integrieren, wohl aber auch um sehr weitreichende Commitments. Sie haben ein paar Beschreibungen in ihrer Pressemitteilung, die lauten: Sie ist meine Frau, ich kann ohne sie nicht glücklich sein, oder ich werde ihn nicht aus irgendeinem Grund löschen, ich liebe ihn. Trotzdem sagt das nicht vielleicht mehr über den betreffenden Menschen aus, über seine womöglich Bindungsunfähigkeit im echten Leben zu deutlich komplexeren Exemplaren?
Ja, also es gab durchaus einige InterviewpartnerInnen, die gesagt haben, das ist die bessere Alternative zu einer echten Beziehung. Nun ist es ja halt auch so, dass dieser Chatbot für sie immer da ist, alles erinnert, was sie ihm jemals oder ihr erzählt haben, immer unterstützend ist, keine eigenen Probleme mit in die Beziehung reinbringt und so weiter. Also das sind ja schon irgendwie Dinge, die man sich wünschen würde, die ein realer Partner oder Partnerin halt normalerweise nicht erfüllen kann. Also ich glaube, die Bedürfnisse, die da gestillt werden, sind sehr unterschiedlich. Also für manche ist es, glaube ich, einfach eine Art unterhaltsame Erfahrung. Manch einer schließt damit vielleicht eine Beziehungslücke, anderer wird da vielleicht eher die sexuellen Bedürfnisse stillen, dieses Erotic Roleplay benutzen. Also ich glaube,
also das
ist sehr
geht auch,
divers.
Das ist dabei.
Ja, das war eine Zeit lang auch ausgestellt sozusagen, weil es gab dazu relativ viel Kritik. Das gab dann durchaus auch dann Protest seitens der Nutzer und es ist jetzt wieder verfügbar.
Beim Stichwort Replika fällt einem ja sofort der Film Blade Runner von Ridley Scott ein, nach der Erzählung von Philip K. Dick. Da gibt es die Replikanten, die von echten Menschen tatsächlich nur schwer zu unterscheiden sind. Mhm. Ein anderes Beispiel aus der Kulturgeschichte ist der Film Her von Mike Gustafson, in dem sich erstmals ein Mann in eine KI namens Samantha verliebt. Mhm. Ein toller Film, der aber eigentlich auch davor warnt, die Grenzen zwischen echter Welt und KI verschwimmen zu lassen. Das ist ja nun jetzt offensichtlich längst passiert. Würden Sie auch davor warnen?
Sicherlich ist es so, dass man diese Chatbots-Nutzung da übertreiben kann. Aber ich denke, es ist jetzt auch schon so, dass man sich in Fantasiewelten zurückziehen kann in einem Maße, dass es gefährlich sein kann. Also sei es Computerspiele, Online-Pornografie, soziale Medien, dass man da sozusagen in Parallelwelten vor allem unterwegs ist. Das ist ja in anderen technischen Kommunikationsangeboten auch schon der Fall. Das ist jetzt eine neue Variante, die besonders frappierend halt die Interaktion vorspielt. Ich glaube, den NutzerInnen ist es durchaus klar, dass es nicht echt ist. Und sie könnten sich daraus auch wieder zurückziehen. Aber ich sag mal, jeden Abend sitzen Millionen Menschen vor dem Fernseher und ziehen sich in Fantasiewelten zurück. Ich würde das jetzt erstmal nicht verdammen, dass das gleich sehr gefährlich ist oder viel gefährlicher als das, was schon existiert.
Silvia Westerwick, Professorin an der TU Berlin über romantische Beziehungen zu KI-Chatbots. Heute ist der Tag der virtuellen Liebe. Vermilio ist der zweite Spielfilm der italienischen Regisseurin Maura Del Pero. Sie porträtiert die Familie eines strengen Lehrers an einer Dorfschule im bergigen Trentino Alto Adige, also der Region Bozen, im Winter 1944. Zwei junge Männer haben sich nach Vermilio geflüchtet, Deserteure der italienischen Armee, die sich hier verstecken wollen, während die italienische Front schon überall bröckelt. Der Film wurde 2024 auf dem Festival von Venedig mit dem Silbernen Löwen ausgezeichnet und danach mit vielen anderen Preisen und war auch Italiens offizieller Oscar-Beitrag. Frage an unseren Filmkritiker Rüdiger Suchsland. Ich habe den Trailer gesehen, der zeigt ja schon, dass das kein lauter Film ist, sondern eher aus Gesten besteht, aus kauzigen Gesichtern und in düsteren Farben gehalten. Wie würden Sie die Erzählhaltung und den Stil von Maura Del Pero beschreiben?
Also zunächst mal muss man sagen, es gibt auch Dialoge in dem Film, bevor da jemand einen Schreck kriegt und vielleicht deswegen nicht reingeht. Das ist natürlich schon sehr naturalistisch. Das haben Sie ganz richtig dem Trailer entnommen. Man würde auch sagen, wenn es um Geschichtsschreibung ginge, würde man von der Alltagsgeschichte zum Beispiel sprechen. Es geht hier um die kleine, einfache Welt, wohlgeordnetes Leben in einem kleinen Bergdorf, Bauern, viele Tiere, harte Arbeit, ein enger Kosmos, auch der Möglichkeiten. Politik spielt unmittelbar gar nicht eine Rolle. Natürlich im Hintergrund dominiert sie alles, weil wir eben auch während des Krieges uns befinden, des Zweiten Weltkriegs. Dafür gibt es die Kirche und ihre Macht, die Macht der Tradition. Es gibt eine einfache kleine Dorfschule und dort den Dorflehrer, der eher das Progressive, also die laizistisch-humanistischen Ideale der Aufklärung verkörpert. Und der hat eine Familie, einen Sohn, vor allem aber drei Töchter. Und um den Lebensweg dieser Töchter geht es. Man muss vielleicht kurz erzählen, dass die Regisseurin auch in Bozen aufgewachsen ist, bevor sie später in Bologna studiert hat. Sie kennt also diese Welt, die Gegend, die Gebirge.
Mhm. Und zu diesem Stil, wesentlich trägt ja vermutlich bei die Kameraarbeit von Michael Kriechmann, die sehr gelobt worden ist.
Ja, das ist ganz toll. Also dieser Michael Kriechmann oder Kriechmann, ich weiß auch nicht genau, wie man ihn ausspricht, ist eigentlich sehr bekannt. Ist ein Russe, der aber eben auch im Westen arbeitet. Ich weiß gar nicht, wo er lebt. Er ist bekannt geworden, vor allem durch den Film Leviathan von Andrei Svaginzev. Das ist auch ein ganz bildkräftiger Film und er ist sehr verantwortlich für die Wirkung dieses Films. Das ist eben große Natur, manchmal denkt man fast an Western-Bilder. Weiß ist sehr wichtig, denn über einen großen Teil des Films liegt Schnee in diesem Film. Und es sind, man kann sagen, pastorale Tableaus, die diese karge Bergwelt kurz unter der Baumgrenze abbilden. Dann aber auch die Gesichter, die sehr an europäische Malerei, mich hat das ein bisschen ans 19. Jahrhundert, Malerei des 19. Jahrhunderts erinnert, sehr ruhig, sehr komponierte Bilder. Das ist sehr, sehr stark. Und dann ist natürlich für die Machart auch ganz wichtig, übrigens beeinflusst das natürlich auch die Kamera, dass die Mischung der Darsteller, denn es sind nicht nur Profis, es sind auch Laien. Und dieser, sagen wir mal, hybride solide Cast gibt dieser alpinen Fabel eine sehr große Authentizität. Und das wirkt sich dann wieder auf die Kameraarbeit auf. Man muss mit Laien anders arbeiten. Das hat manchmal fast was Dokumentarisches in diesem Film. Mhm.
Nun spielt der Film in diesem Bergdorf zu einer sehr bestimmten Zeit, 1944. Gibt es trotzdem was Universelles, Zeitloses darin?
Ja, unbedingt. Also es ist ja sowieso eine Zeit des Übergangs. Man kann sagen, für Italien fing die Jetztzeit ungefähr dann an. Der Faschismus war in Rom schon verschwunden, in diesen Bergdörfern durchaus nicht. Wir haben ja auch die Konstellation der Kirche und der Schule und die drei Schwestern, die unbedingt diesen Aufbruch wollen. Also bei den drei Schwestern muss man sagen, eine verliebt sich in diesen Deserteur. Es ist auch wichtig zu erzählen, dass die beiden Deserteure, einer kommt aus Norditalien, aus dem Dorf selber, der andere stammt aus Sizilien. Und dieser Nord-Süd-Konflikt der Italiener, der kommt in diesen Film auch auf eine ganz subtile Art rein. Aber es hat auch etwas, was über Italien hinausgeht. Es gibt zwar kaum Gewalt zu sehen, aber noch ist Krieg. Die sind geflohen, diese Deserteure, die sind bedroht, dass man sie fängt und dann auch hinrichtet.
Darüber wird auch diskutiert im Film, ne?
Genau, darum geht es in dem Film. Und die werden versteckt von dem Dorf. Das Dorf ist sehr solidarisch. Man kann sagen, es geht um diese Solidarität gegen den Krieg. Solidarität auch gegen eine Militarisierung des Denkens und Handelns. Und das ist natürlich höchst aktuell. Wir reden heute auch über Militär und Militarisierung in vielen Bereichen. Wir reden über Kriegstüchtigkeit. Und daran muss man denken, wenn man den Film jetzt sieht. Und ansonsten verweigert sich aber Vermilio auch der großen politischen Gesten. Und es fällt kein Schuss oder so. Und man muss sagen, man nimmt von diesem Film dann schon durchaus was Aktuelles mit. Es ist ein sehr, sehr gutes Gesellschaftsporträt. Gleichzeitig das Einzige, was fehlt, wenn man es ganz ein bisschen einschränken will, das ist Humor. Es ist manchmal ein bisschen zu brav und verliert dadurch auch so eine gewisse Schärfe, die der Film haben könnte. Aber es ist ein sehr, sehr gelungener Film.
Rüdiger Suchsland war das. Vielen Dank. Der Film Vermilio kommt heute ins Kino. Kunst als Werkzeug nehmen, um die Welt zu verändern. So möchte das Zentrum für Kunst und Medientechnologie ZKM in Karlsruhe seine Programmarbeit verstehen. Beim schon vor Jahren initiierten Projekt Critical Zones ging es um Kooperationen zwischen Kunst, Wissenschaft und lokalen Gemeinschaften in anderen Teilen der Welt, weshalb man mit dem Goethe-Institut eng dabei zusammengearbeitet hat. Das hochtrabende Ziel, nichts weniger als Horizonte einer neuen Erdpolitik, übersetzt in Kunst. Im Corona-Jahr 2020 gestartet, machte die Ausstellung Station in Indien und Sri Lanka und ist jetzt mit neuen Ergebnissen ins ZKM zurückgekehrt. Die Kuratorin Mira Hirz habe ich gefragt, welche sind das?
Ja, das sind sehr vielschichtige Ergebnisse. Vor allem geht es darum, sehr praktische Projekte zu entwickeln, die möglicherweise dazu führen können, dass wir ein gerechteres Zusammenleben auf dieser Erde finden können. Und Zusammenleben meint hier wirklich Zusammenleben von Menschen verschiedener kultureller und sozialer Hintergründe, aber auch zwischen Menschen und nichtmenschlichen Lebensformen.
Machen Sie es mal an Beispielen.
Gerne. Abhijit Patil, das ist ein Künstler dieser Ausstellung. Er ist Fotograf, aber auch Landwirt. Er lebt an der Westküste Indiens und ist jetzt auch gerade am ZKM Karlsruhe. Und er betreibt verschiedene Projekte, in denen er die Diversität von Saatgut retten und verbreiten will und dokumentiert das dann auch mit Fotografie oder mit anderen Installationen, die in der Ausstellung zu sehen sind. Dabei beschreibt er, wie die Biodiversität von Saatgut auch direkt mit der Diversität menschlicher Identität und Kultur zusammenhängt. Wenn also zum Beispiel Reissorten verschwinden, weil Monokulturen gefördert werden, dann verschwindet auch das Wissen darüber, wie dieser Reis angebaut oder zubereitet oder wie es, wann es konsumiert werden soll. Und die lokalen Gemeinschaften, die dieses Wissen hegen, verlieren dadurch auch Anerkennung und Wertschätzung. Und indem Abhijit Patil dieses Saatgut rettet und das dann auch künstlerisch ausdrückt, leistet er sozusagen kulturellen, aber auch ökologischen Widerstand in einem.
Ich wollte gerade nach dem künstlerischen Ausdruck fragen und ob der nicht ein bisschen verloren geht dabei, wenn Künstleraktivisten, sage ich jetzt mal, zu Weltrettern werden.
Ich würde sagen, nein, das geht nicht verloren. Und ich nehme an, dass Abhijit Patil das in dem Moment auch sagen würde, sondern die Formate sind aber vielleicht nicht so direkt voneinander zu trennen. Also was Aktivismus ist, was künstlerisches Format ist, das verschwimmt etwas ineinander. Tatsächlich ist es aber so, dass künstlerische Aktionen dann auch gleichzeitig dazu dienen, Aufmerksamkeit zu schaffen, zum Beispiel darüber, wie bedeutend dieses Saatgut ist.
Ich lese von einer Vielzahl von künstlerischen Formen und Formaten, Videos, Installationen, Partizipatives. Was lernt ein deutsches Publikum von lokalen Gemeinschaften oder sogar Insektenvölkern in Indien?
Ja, genau, Insektenvölker, das ist ein gutes Stichwort. Es gibt einen Künstler, Maksud Ali Mondal, der zwischen Kolkata und Amsterdam lebt, der Skulpturen gebaut hat, die Insektenkolonien nachempfinden und darauf damit hinweisen möchte, dass es in diesen Insektenkolonien, in deren Bauweise eigentlich keine Hierarchien gibt, sondern dass ein sehr kollektives Zusammenleben ist. Und das soll uns als Menschen inspirieren, auch darüber nachzudenken, wie wir Entscheidungen treffen und in welchen Strukturen wir miteinander leben.
Unter dem Titel Assembling Grounds ging es ja darum, ganz lokale Perspektiven eben mit diesen globalen Fragestellungen, die Sie schon erwähnt haben, zu verbinden. Und unter den lokalen Perspektiven firmierten tatsächlich auch indigene Gemeinschaften. Was ist dabei herausgekommen?
Ja, ein Künstler, Parag Tandel, aus Mumbai, der dort auch Teil einer indigenen Gemeinschaft ist, der sogenannten Koli-Gemeinschaft, die traditionell Fischerei betreiben, ist da ein sehr gutes Beispiel für. Parag Tandel erschafft verschiedene Skulpturen, künstlerische Projekte, aber auch Dinge wie Rezeptbücher oder andere kulturelle Projekte zusammen mit seiner indigenen Gemeinschaft, um darauf aufmerksam zu machen, dass sie immer mehr an den Rand getrieben werden wegen urbaner Entwicklung, wegen industrieller Fischerei, die immer mehr überhand nimmt. Und hier geht es darum, diese Tradition, diese Rezepte, diese Lebensweisen der Koli-Gemeinschaft zu dokumentieren, weil dort eben ein Wissen drin steckt, was von der Abhängigkeit vom Ozean, von der Küste erzählt. Ein Wissen, was heutzutage auch in Mumbai, wo er eben lebt, immer seltener im Alltag praktiziert wird, was uns aber eben Wissen darüber geben kann, wie man koexistieren, wie man zusammenleben könnte.
Mira Hirz über die Ausstellung Assembling Grounds im ZKM in Karlsruhe. Zoos, wie wir sie heute kennen, gibt es erst seit dem 19. Jahrhundert. Davor waren Tiere aus fremden Ländern entweder am königlichen Hof oder bei Wanderausstellungen und auf Jahrmärkten zu sehen, in sogenannten Menagerien. Seit 1844 gibt es den berühmten Berliner Zoo, damals der erste zoologische Garten Deutschlands. Und vielleicht muss man darauf hinweisen, dass die Menschen zum ersten Mal überhaupt dort einen Löwen oder Elefanten gesehen haben. Auch Künstler haben sich in den Tiergärten inspirieren lassen. Der Zoo ist als Motiv in der Kunst durchaus geläufig. Das zeigt die schöne Sommerausstellung im Franz-Marc-Museum in Kochel am See, die Moderne im Zoo. Julian Ignatowitsch berichtet.
Franz Marcs weltbekannte Tiere. Die blauen Pferde, der Panther, die Affen. Sie sind wohl auch das Resultat seiner Besuche im Zoo. Regelmäßig war er dort, skizzierte und zeichnete, wahrscheinlich auch vor den Gehegen. Der Zoo sei voll des Wundervollen, voll Geist, schrieb er mal in einem Brief an seine zukünftige Frau Maria. So wie ihm ging es vielen seiner künstlerischen Freunde und Zeitgenossen um 1900, erklärt Museumsdirektorin Jessica Keilholz-Busch.
Tatsächlich waren viele Künstlerinnen und Künstler extrem beeinflusst von Tieren an sich. Und die um 1900 entstandenen Zoos in den Großstädten waren ein beliebter Ausflugsort für nicht nur für die normale Stadtbevölkerung, aber eben halt auch für Künstlerinnen und Künstler, die dort ihre Motive gefunden haben, die dort nach neuen Formen gesucht haben. Vor allen Dingen Tiere, die aus außereuropäischen Ländern gekommen sind, für die es noch keine Darstellungskonventionen gab, waren da besonders reizvoll.
Ein Löwe, der brüllt, ein Tiger, der seinen Kopf nach hinten dreht, sechs kleine Äffchen, die in der Gruppe nach vorne marschieren, im berühmten Affenfries von 1911. Gut möglich, dass Marc das ein oder andere Motiv direkt so im Zoo gesehen und festgehalten hat. Allerdings machen weder er noch viele andere Künstler den Zoo selbst zum Sujet. Max Liebermann, der einen Wärter mit Papageien auf dem Arm zeigt, ist die Ausnahme. Die Regel sind Darstellungen wie die Otto Dills, der Tiger und Panther so malt, als hätte er sie in der wilden Natur gesehen. Oder solche von August Macke, der Mensch und Tier friedlich nebeneinander setzt. Aus diesen Bildern spricht eine Sehnsucht und Idealisierung des Natürlichen, vermeintlich Unberührten und eine Flucht aus dem Alltag, meint Kuratorin Kay Lee Chichester.
Also diese Flucht vor der Industrialisierung der westlichen Zivilisation, eine gewisse Zivilisationskritik. Viele waren ja auch nicht so begeistert von dieser Technisierung der Welt um 1900, der Armut, die sich eben in Großstädten mit dieser Verdichtung gezeigt hat. Und da waren zoologische Gärten tatsächlich auch ein Ort, der als Oase fungiert hat in diesen Großstädten, aber der dann auch noch übersteigert wird zu diesem Sehnsuchtsort nach dem paradiesischen Miteinander von Mensch und Tier, was eben in der Moderne verloren gegangen war.
Der Reiz des Fremden und Exotischen, die vermeintliche Oase, geht damals aber natürlich auch einher mit Bemächtigung und Besitzansprüchen. Die Ausstellung spart die historischen Grausamkeiten des kolonialen Zoos nicht aus. Tierkreuzungen wie ein Tigerlöwe, den Oskar Kokoschka monstergleich auf eine riesige Leinwand kritzelt, Fotos von quälerischen Tiertransporten oder stereotype Abbildungen von wildem Tier und wildem Mensch machen die Kehrseite der Zoos sichtbar.
Und da fließt auch so ein evolutionäres Denken mit hinein, ne, dass andere Kulturen in Anführungszeichen primitiver seien, also weniger weit entwickelt als die Europäer. Ne, das war etwas, wonach sich die Künstler zu dieser Zeit gesehnt haben, aber es stand trotzdem unter diesem Zeichen einer Rassenideologie, die eben so eine Art Stufenleiter der Entwicklung der Menschen als Vorstellung hatte.
Und auch schon um 1900 stellen sich, wie heute, Tier- und Naturschutzfragen. Bei Adolf Menzel oder Max Lehvogt ist es so, als ob es 1000 Stäbe gäbe und hinter 1000 Stäben keine Welt. Sie kehren die Perspektive um, zeigen den Zoo als Käfig, als Gefängnis. Was hilft? Empathie. Auch die wecken Künstler durch Vermenschlichung der Tiere, wie zum Beispiel Max Geiger, ein altersweiser Marabu, der auch als Kulturwissenschaftler oder Kunsthistoriker eine gute Figur machen würde und dem diese Ausstellung dann sicher gefallen würde. Denn sie hat beides, die kunsthistorische und kulturgeschichtliche Sicht auf einen Ort, den wir alle kennen, den wir aber wohl noch nie aus so vielen Blickwinkeln und historischen Zusammenhängen gesehen haben, wie hier.
Julian Ignatowitsch berichtete über die Sommerausstellung im Franz-Marc-Museum in Kochel am See. Das in Berlin im Bau befindliche Museum der Moderne wird später als geplant fertig und deutlich teurer. Mehr dazu in den Kulturmeldungen mit Adalbert Zinjawski.
Derzeit rechne man mit einer Fertigstellung des Museums Berlin Modern im Jahr 2028, berichten die Berliner Morgenpost und die Nachrichtenagentur dpa. Sie berufen sich auf einen internen Bericht von Kulturstaatsminister Wolfram Weimer. Bisher war von 2027 ausgegangen worden. Die Kosten für den Museumsneubau für Kunst aus dem 20. Jahrhundert würden von ursprünglich rund 360 Millionen auf voraussichtlich knapp 530 Millionen Euro steigen. Und auch der Kulturetat des Landes Berlin macht derzeit Schlagzeilen. Die Kulturszene wird in den kommenden 2 Jahren weniger Einschnitte verkraften müssen als befürchtet. Dennoch schlagen die Kürzungen im Doppelhaushalt 2026-27 laut Entwurf mit jeweils 110 Millionen Euro zu Buche. Darüber haben wir gestern bei Kultur heute berichtet. Der Intendant des Berliner Ensembles, Oliver Rehse, reagierte erleichtert auf die Pläne des Berliner Senats. Rehse sagte im Deutschlandfunk Kultur:
Wir haben als Einrichtung mitgeteilt bekommen, dass es nun 3% Kürzungen sind und nicht mehr, wie vor kurzem uns noch angekündigt, 5%. Und dass außerdem die Tarifsteigerung voll übernommen werden. Dass es für vulnerable Einrichtungen wie die wahnsinnig wichtigen Kinder- und Jugendtheater nur 1,5% Kürzungen gibt und in der freien Szene keine Kürzung bei den Projektmitteln.
BE-Intendant Rehse sprach von einem Umdenken auf Seiten des Berliner Senats und einem Signal in Richtung Kultur. Im Frühjahr wurden durch eine Debatte um NS-Raubkunst Missstände im Management der bayerischen Staatsgemäldesammlungen bekannt. Nun berichtet die dpa über Zwischenergebnisse interner Untersuchungen. Demnach seien bislang keine straf- oder disziplinarrechtlich relevanten Verfehlungen festgestellt worden. Externe Sicherheitsdienste würden in den Staatsgemäldesammlungen nicht mehr eingesetzt. Kunstwerke seien weder beschädigt noch als verloren gemeldet worden. Außerdem seien mehr als 200 Objekte in die Datenbank Lost Art eingestellt worden, wo NS-Raubkunst aufgelistet wird.
Danke, Adalbert. Das war Kultur heute. Nach den Nachrichten hören Sie die Information am Abend und darin unter anderem Aktuelles zur Eskalation an der thailändisch-kambodschanischen Grenze oder den Jahresbericht der Welthungerhilfe. Hier am Mikrofon war Karin Fischer. Ich wünsche einen guten Abend.